Die Schriftlesung ist aus dem Römerbrief im 6. Kapitel. Taufe und neues Leben ist die Überschrift. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus.
Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es geht weiter mit unseren Gedanken zu dem Buch von Michael Herbst, Lebendig. Es geht um die Frage, wie folgen wir Jesus nach? Da haben wir vor 2 Wochen begonnen, mit dem, was es heißt, sein Jünger zu sein. Lebendiges, mündiges Christsein von ihm lernen. Darum ist gut, dass ihr Konfirmanden heute da seid, ich denke, das sind wichtige Dinge für uns alle. Basics, sozusagen. Und letzte Woche ging es um die Liebe. Und wir werden jetzt nicht stur diesem Buch folgen, sondern immer wieder Impulse nehmen. Jetzt kommt etwas aus dem zweiten Kapitel, aus dem zweiten Teil des Buches. Man kann es gut verstehen, auch wenn man das andere jetzt nicht verfolgt hat. Ich habe das jetzt ausgewählt, weil es ging letzte Woche um Liebe. Und ich empfinde es so, dass Liebe oft in Spannung steht zur Freiheit. Und darum geht es heute über Freiheit. Warum empfinde ich das als Spannung? Weil ich, als ich so alt war wie ihr Konfirmanden und ein bisschen älter, da habe ich Liebe so empfunden als einengt. Ja? Ich bin mit meiner Mutter heute sehr im Reinen, darum kann ich da heute drüber reden. Ja, aber es war so. Ja? Ich habe ein paar Jahre gebraucht. Ich habe selbst als Anfang zu studieren, habe ich bewusst nicht Marmelade von zu Hause mitgenommen, weil ich immer dachte, alles, was ich dann über den Fürsorge kriege, das wird zu viel. Ja, so, ne? Genau. Mehr in Details gehe ich jetzt nicht. Ja? Ja? Das ist so. Und Liebe kann manchmal tatsächlich Druck machen. Ne? Wenn du mich liebst, dann machst du doch wohl. Ja? Und so empfinden das manche auch von Gott. Das engt ein. Gott sagt, ich liebe dich, aber im Grunde will er ja nur, was ich da alles machen soll. Aber es gibt eine andere Seite. Also das war so, dass man Liebe empfindet als Einschränkung der Freiheit. Aber es gibt auch ein anderes. Das ist vielleicht steht eher für klischeehaft mütterliche Liebe. Aber es gibt sicher auch Väter, die so manchmal das machen. Und es gibt da so eine eher großmütterliche Liebe. Ja? Oder großväterliche. Ja? So nach dem Motto, der liebt mich sowieso. Egal, was ich mache. Und das ist, glaube ich, noch viel häufiger, dass man so damit Gottes Liebe verwendet. Zu sagen, ne, ich habe ja alle Freiheit, ich tue, was ich will. Gott liebt mich sowieso. Genau damit setzt sich der Paulus auseinander. Ja? Damit setzt sich auseinander. Mit einer Frage. Vielleicht können wir den Text noch einmal einblenden, Herbert, das wäre nett. Die erste Frage. Noch ein bisschen runter, genau. Er beginnt mit einer Frage und das ist eine Frage, die er ahnt, dass die sich in der Gemeinde gestellt wird. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also, ne, wenn Gottes Gnade da ist, dann kann ich doch sündigen, so wie ich will. Gottes Gnade ist sowieso da und dann hat sie noch mehr zu tun. Michael Herbst bezeichnet diese Frage hier als eine dumme Frage. Ich habe mich darüber war ein bisschen irritiert, weil ich habe mal euch Konfis gesagt, könnt ihr euch erinnern? Es gibt im Glauben keine dummen Fragen. Ne? Man kann doch alles fragen. Warum ist er hier so scharf und sagt, das ist doch eine dumme Frage? Weil tatsächlich der Paulus wohl, ne, das ist fast so ein bisschen ironisch, wenn man das genau liest, dann geht er hier ironisch ran. Und es ist fast eine rhetorische Frage. Sollen wir denn so fragen? Und mit Rhetorik setzt man oft ein, so als rhetorische Fragen, um deutlich zu machen, natürlich ist es so nicht. Aber es geht hier um ein Missverständnis von Freiheit. Darum ist es eine schiefe Vorstellung von Freiheit. Und übrigens auch eine schiefe Vorstellung von Sünde. Und da ist stark jetzt, beginnen wir mit Freiheit, dass jetzt hier Michael Herbst in seinem Buch etwas aufgreift, was Joachim Gauck, unser ehemaliger Bundespräsident, beschreibt in seiner Autobiografie. Und er greift etwas auf, womit er etwas erklärt, vielleicht auch ein Stück erklärt, er ist ja selbst Pastor im Ostdeutschland gewesen, warum sich seine Landsleute ein bisschen schwer getan haben mit Freiheit. Und man kann damit vielleicht so erklären, warum wir Westdeutschen manchmal so wenig Verständnis haben, ne, wie die, was die da machen, dass sie so undankbar sind, all die kennt diese ganzen Klischees. Ne, dass sie jetzt alle AfD wählen, obwohl es ihnen doch so gut geht und so. Ja. Also, darauf will ich gar nicht eingehen. Ich glaube, dass wir davon viel mehr lernen können. Was Gauck beschreibt ist, sagt er, es gibt drei Etappen von Freiheit. Und er macht das fast fest an einem Lebenszyklus. Aber man kann auch sagen, er beschreibt im Grunde auch die Geschichte seiner Landsleute. Weil er sagt, das hat er von Václav Havel, das war ein Mensch, der sozusagen sich sehr stark für die Freiheit eingesetzt hat im Ostblock, in Tschechien und da sogar Ministerpräsident später geworden ist. Der sagt, im Grunde waren wir im Ostblock wie in einem Gefängnis. Ne? Hinter Mauern, aber es gab täglich drei Mahlzeiten, es war alles geregelt. Also, wovon er redet ist, es gibt drei Etappen von Freiheit. Es gibt die junge Freiheit. Die junge Freiheit, ne, damals historisch frisch erworben, aber man kann es auch biografisch beziehen, Freiheit, die erstmals versteht, Freiheit von Bevormundung. Ich kann tun, was ich will. Freiheit von einengenden Mauern. Und so schreibt er, an diese Freiheit muss man sich erst gewöhnen. Was das heißt. Auch wo die Grenzen vielleicht dieser Freiheit sind. Und dann gibt es diese heranwachsende Freiheit, man könnte auch sagen pubertierende Freiheit. Zu entdecken im Älterwerden, Freiheit ist auch anstrengend. Denn Freiheit heißt auch, es wird eben nicht alles für einen geregelt. Ich muss es auch selbst tun. Freiheit heißt auch, ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss Verantwortung wahrnehmen für mich selbst und für mein Handeln und für andere. Ja. Und das ist, wenn man nicht, ist die Freiheit anscheinend nicht mehr so attraktiv. Und so macht Gauck deutlich, eigentlich möchte er darauf hinaus, auf eine mündige Freiheit. Auf eine erwachsene Freiheit. Freiheit eben nicht nur wovon, von etwas, ne, Freiheit von Bevormundung, sondern zu fragen, Freiheit wozu? Ja, Freiheit, sich für etwas einzusetzen, was größer ist als man selbst. Freiheit, die mehr ist als ein Drehen um sich selbst. Soweit Joachim Gauck. Ich komme darauf zurück. Und jetzt das Missverständnis von Sünde, was wir haben. Ne? Ne, wenn wir tun, was wir wollen, an Sünde ist doch egal, Gott liebt uns sowieso. Für Paulus ist hier Sünde nicht die einzelne böse Tat, sondern, insofern war der Scherz mit dem Schwarzen da eben vorhin, Mann mit mir, Sünde ist hier eine Macht. Ja? So wird es in diesem Text beschrieben. Sünde als eine Macht. Eine böse Macht, die nach uns gegriffen hat, die dort immer wieder nach uns greift, wo wir Menschen meinen, Gott ohne Gott auszukommen. Eine Macht, gleichsam wie eine Diktatorin, die uns einsperrt hinter einer Mauer. Hinter der Mauer, die uns trennt von Gott. Und die uns trennt von anderen Menschen. Eine Mauer, in der wir uns einsperren in der Sünde. im Drehen um uns selbst. Und diese Macht der Sünde verführt uns. Sie gaukelt uns vor, es geht uns gut, weil wir doch das tun, was wir wollen. Und ich merke, dass dies böse mit uns meint. Dass wir nämlich in dem, was wir da an Lieblingssünden haben, darin gefangen sind, zu Sklaven der Sünde werden. Paulus selbst drückt es dann ein Kapitel später so aus, darum Sklave, weil das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, aber das Böse, was ich eigentlich nicht tun will, das tue ich doch. Ja, dieses Dilemma beschreibt er. Und man kann das an ganz vielen Stellen in der Bibel festmachen. Angefangen von Adam und Eva als die Prototypen des Sündenfalls. Prototypen darum, weil es immer wieder in unserer Menschheitsgeschichte und in unserem Menschsein geschieht. Ja? Dass hier die Gier oder erstmal in unserem Denken dieses, ihr werdet sein wie Gott, das ist die Verführung der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott, ihr wisst selber, was richtig und falsch ist. Sie aber dann von ihrer Gier letztlich überwunden werden und dann jenseits von Eden landen. Und wir könnten viele Beispiele aus der Bibel nehmen und wahrscheinlich auch aus unserem eigenen Leben. Ja, wo die Sünde nicht das ist nur, was wir tun, sondern etwas ist, was uns packt. Scheinbar etwas, was wir gerne machen, wenn wir nicht merken, wie es uns einengt. Und dann kommt Christus und reißt diese Mauer nieder. Und so macht Paulus deutlich, und darum passt das so gut zu der Taufe heute, dass die Taufe das Zeichen der Befreiung ist. Ja? Die Taufe das Zeichen dieses Neuen, die jedem Menschen zugesprochen wird, egal in welchem Alter, ob so klein wie Alanda oder ältere. Ja? Es wird vielleicht optisch deutlicher, wenn wir, und so hat man das ja früher gemacht, auch dass man die alten Taufbecken waren richtig tief, dass man ein Kind untergetaucht hat. Da hätte, der Alanda war es schon schlimm genug so, ne? Wenn man das so mit ihr gemacht, weiß nicht, was sie gemacht hätte. Wir machen es ja heute noch manchmal bei Erwachsenen. Wir haben es gerade vor 2 Wochen im See getan. Da wird es nochmal optisch deutlicher. Wir tauchen unter in den Tod Jesu hineingenommen und tauchen auf zu einem neuen Leben. Aber die Symbolik gilt, auch wenn es nur ein paar Tropfen Wasser sind. Die Zusage ist dieselbe. Wir lassen das Alte hinter uns und wir sind hineingenommen in den Tod Jesu mit der Taufe. Und uns wird zugesprochen, du bist ein neuer Mensch. Du bist befreit durch Christus von der Diktatur. Dein alter Mensch, heißt es hier, ist mit ihm gestorben. Ne? Mit ihm gekreuzigt, heißt sogar ganz brutal, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Das sind martialische Worte, die aber deutlich machen, ne, darum geht es, dass da etwas wir hinter uns lassen. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum es hier als dumme Frage bezeichnet wird. Und Paulus drückt es, wie gesagt, durch die Ironie hier und die rhetorische Frage auch so aus. Es ist eine dumme Frage, wenn jemand sagt, ja, ich weiß um die Gnade Gottes, darum kann ich doch fröhlich so weitermachen und weiter sündigen. Und das hieße doch eigentlich, nein, das hieße doch, eigentlich war es ganz schön im Gefängnis. Und das kann man nur erklären mit diesen Gedanken zur Freiheit von Joachim Gauck, kann man das zumindest gut erklären. Ja? Dass es um eine sehr junge Freiheit geht. Ja? Um eine Freiheit, die ich entdecke und sage, ja, Freiheit heißt, ich mache, was ich will. Super. Und Mühe hat, damit umzugehen. Ja? Wenn man Freiheit nur sieht als Freiheit von Bevormundung oder eben auch als diese heranwachsende Freiheit. Ja? Dass ich sage, eigentlich macht es doch mehr Spaß zu sündigen, als das zu tun, was Gott hilfreich und gut für mich findet. Ich weiß selber, was für mich richtig ist. Ja? Und da wird Paulus hier echt heftig. Ja? Er sagt quasi, wie soll das gehen? Das sei ferne. Wie sollten wir noch in der Sünde leben wollen? Wir sind doch für sie gestorben. Flapsig ausgedrückt. Du bist doch frei. Nicht, dass du nicht mehr sündigen kannst. Nein, das ist ja gerade die Freiheit. Du kannst sicherlich noch Böses tun. Aber du wirst doch nicht so doof sein. Im Grunde sagt er das. Freiwillig wieder in die alte Sklaverei zurückzukehren. Hast du es nicht verstanden? Du bist tot für die Sünde. Sie hat keine Macht mehr über dich. Egal, was deine Lieblingssünde ist, das, was immer wieder sozusagen in dein Leben hineinspielt, ja, ob das Stolz ist oder Habgier, Depression oder Wut oder Trägheit oder was immer. Das, was uns immer wieder nicht nur etwas ist, was wir tun, sondern was uns packt. Und was oft ist es Ausdruck von einem Wunsch, einer Suche nach Bestätigung. Ja, selbst das Machtgebaren mancher, die im Moment so unsere Weltgeschichte wirklich durcheinander wirbeln. Ich glaube, im tiefsten ist das dieser Wunsch nach Bestätigung. Ich glaube, solche Menschen, die sich so gebärden, ne, im Grunde sind sie kleine Persönlichkeiten. Ja. Aber die Sünde packt sie mit dieser Macht, dieser Sucht nach Macht. Und Paulus sagt hier, du musst dieser Sünde nicht freiwillig mehr Raum geben. Du darfst frei sein. Du darfst frei sein zum Guten. Nicht, um dich selbst zu drehen und deine Selbstbestätigung und deine was auch immer. Sondern du bist frei zum Guten. Das ist die Erwachsene, das ist die mündige Form der Freiheit. Dass du mich fragst, was kann ich mit dieser Freiheit anfangen? Wozu bin ich bestimmt? Und dieses Bestimmtsein ist eben nicht bevormundet sein, sondern dass jemand etwas Gutes mit dir vorhat. Dass ich der werde, der ich sein soll, der ich nämlich in Gottes Augen schon bin. Mündige Freiheit bleibt nicht dabei stehen, Freiheit von etwas zu sein, sondern Freiheit, sie will Freiheit zu etwas werden. Und da hilft, dass wir richtig von uns denken. Dass wir wissen, wer wir sind. In seinen Augen und auch in unseren Augen dann. Es scheint zu ganz dummen Fragen zu führen, so Herbst, wenn wir nicht richtig von uns denken. Unsere Gedanken prägen unser Empfinden. Also auch dieses Gedanken, ne? Ich kann doch machen, was ich will. Oder dieses Denken, ich brauche immer wieder diese Bestätigung. Denken wir richtig von uns, führt das zu anderen Konsequenzen. Wenn wir vergessen, wer wir sind, geliebte Kinder Gottes, dann wird die Sünde, die immer wieder eine Tyrannin ist, plötzlich zu einer attraktiven Möglichkeit. Und das Leben mit Jesus wird dann eher als anstrengend empfunden und schwer. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus will, dass wir richtig von uns denken, wer wir sind. Dass wir, wenn wir in den Spiegel schauen, damit meine ich nicht in den Spiegel, wo wir gucken, ob unsere Frisur richtig sitzt oder was immer, oder, sondern wenn wir in diesen inneren Spiegel schauen, wer wir sind, dass wir dann etwas anders sehen. Was heißt das, diesen neuen Menschen zu sehen? Das heißt, dass wir dann zwei Personen sehen. Wir sehen noch uns selbst, wir sind noch, ich bin der Andreas, der ich bin. Der immer noch die Freiheit hat, das zu tun oder nicht zu tun, was Gott möchte. Aber wir sehen, ich sehe nicht nur mich, sondern ich sehe immer auch Christus. Und so gilt das auch für dich. Du siehst immer zwei, du siehst dich und du siehst Christus durch dich hindurchscheinen. Christus vor dir, als der, der den Weg weisen will. Christus hinter dir, als der, der dich schützen will. Christus an deiner Seite, der dich trösten will und es tut. Der sagt, du bist nicht allein, ich bin da. Christus über dir schützen, Christus in dir mit seiner Liebe, dich durchdringt. Ja? Das meint den neuen Menschen. Christus in dir sehen, das, was er tut, das, was er in dich schon hineingelegt hat an Gutem. Ja? Und das verspricht Christus jedem von uns in der Taufe. Und damit zu wissen, worauf gehen wir zu. Ja? Wir sind ein neuer Mensch. Der Mensch, der bekommt quasi wie einen Reisepass. in ein neues Land, in das Reich Gottes. Dass wir eben nicht auf den Tod zugehen mehr in unserem Leben. Der wird irgendwann kommen, keine Frage, sondern dass wir im Grunde diesen wissen, wir sind Bürger, und das steht in unserem neuen Reisepass, Bürger des Reiches Gottes, eine zweite Staatsbürgerschaft. Und wissen, am Ende gehen wir auf die Ewigkeit zu, auf sein Reich. Und das gilt. Und darum, wenn wir das wissen, dass wir diese neue Identität haben in ihm, dann heißt das, wir sind frei von der Macht der Sünde. Deren Ende ist der Tod. Aber unser Leben, unser Ende ist das Leben mit Christus, das uns geschenkt ist. Darum sagt Paulus dann am Ende, freut euch eurer Freiheit. Haltet euch für Befreite im Herrn und nutzt eure Freiheit zu einer mündigen Freiheit. Freiheit von der Sünde, befreit sein wird zur Freiheit zum Leben, nach unserer Berufung. Darum geht's. Und das muss dann konkret werden. Und darum habe ich euch eingeladen und Sie eben, dass wir in diesen nächsten Wochen in dem dritten und vierten Teil dieses Buches lesen oder es in Gruppen, Hauskreisen besprechen. Gucken, wo kann das konkret werden? Wie sieht das aus? Ich möchte zum Schluss ein Beispiel noch nennen. Ein Beispiel Geld, auch das führt Herbst an einer Stelle noch aus. Ja? Dabei geht es nicht darum, ob wir viel besitzen oder wenig, sondern die Frage, sind wir frei in Bezug aufs Geld? Ja, vielleicht denken wir, klar wäre ich frei, wenn ich eben genug Geld hätte, wenn ich ausgeben könnte, was ich wollte, dann wäre ich frei. Ihr Lieben, im Grunde werdet ihr es wissen, oder? Dass das so nicht ist. Meine Erfahrung ist es auch immer wieder, gerade wenn ich mit wohlhabenden Leuten zu tun habe, die sind deswegen nicht freier. Im Gegenteil, oft sind die Sorge um das, was sie dann damit machen, und nochmal, umso größer. Und die Tür der Sünde, der Gier ist oft trotzdem eher größer als kleiner. Die Frage ist nicht, wie viel ich habe, sondern bin ich frei? Auch frei vom Geld. Denn Geld ist oft, und darum nehme ich dieses Beispiel, weil es oft tatsächlich gerade in unserer Welt, in unserer Situation hier in Deutschland, einer der Hauptknastwärter ist im Reich der Sünde. Wer ist denn schon frei, wenn es um das Thema Geld geht? Aber Jesus bringt zwei Beispiele. Das Beispiel von dieser armen Witwe, die da sozusagen nur noch ein paar Pfennige hat, aber sie gibt ein Geldstück davon weiter. Und Jesus sagt, diese Witwe, sie ist frei, weil sie die Sorge um morgen, um ihr Wohlergehen in Gottes Hand legen kann. Und dann frei ist, auch das Wenige, was sie noch hat, noch zu teilen und für andere weiterzugeben, Gutes damit zu tun. Weil sie vertraut, für mich wird gesorgt. Und dann das Gegenbild ist dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, und er möchte genau das tun, worauf es uns in diesen Wochen ankommt, in diesem Buch, zu sagen, es geht, er möchte Jesus nachfolgen. Ja. Und er sagt, ich bemühe mich doch so sehr und habe doch schon so viel alles gemacht. Und Jesus sagt zu ihm, dann geh hin und verkauf deinen Besitz. Und dann geht er traurig weg, weil er klebt am Geld. Nicht er hat große Reichtümer, sondern die haben ihn. Dieser Schatz hält ihn auch davon ab, mit Jesus zu gehen. Und darum meint Paulus, dass wir richtig von uns denken. Dass wir als getaufter Menschen wissen, du bist frei. Die Sünde, was immer das ausmacht, und wir könnten viele Beispiele einsetzen, in denen wir Selbstbestätigung suchen, was uns gefangen hält. Du bist frei davon. Das hat keinen Anspruch auf dich. Gott gönnt dir natürlich, was dir Freude macht. Aber er möchte, beim Thema Geld bleibend, er möchte, dass du frei bist von Gier und Geiz, von Sorge und Kummer. Frei auch zu geben und Gutes zu tun. Denn wenn das so ist, dann ist das Geld eben nicht mehr der Mammon, an dem du festklebst, sondern es ist das, die Chance, die du hast, mit dem, was du hast, Gutes zu tun. Darum geht es. Es einzusetzen für etwas, was größer ist als du. zu etwas, was Bestand hat im Leben und Gott gefällt. Und darum darf ich sagen, bei welchem Beispiel immer du es festmachst, ich bin getauft. Als befreiter Mensch darf ich sagen, Gott, sende mich. Gebrauche mich und das, was du mir anvertraust. Das, was du mir anvertraut hast an Zeit und Geld und was immer. Und wir dürfen wissen, wir sind frei zum Guten. Und Gott geht mit uns. Amen.